So auch von mir, guten Morgen. Ich bete kurz und ihr könnt aber sitzen bleiben. Herr Jesus, du stellst uns mit deinem Wort immer vor große Herausforderungen. Für den Gläubigen zuerst, da er mit deinem Wort verwurzelt sein soll. Dem Ungläubigen, dem wird es wohl egal sein. Aber stell es doch den Ratschluss des Menschen dar, wo er herkommt, wie er lebt und wo er einmal hingehen wird. Und wir singen heute über die Liebe, Herr. So schenke uns heute, die alle da sind, die Liebe zur Wahrheit. Amen. In meiner letzten Predigt habe ich ja das Kapitel 4 und 5 der Offenbarung mit euch angesehen. Und eigentlich war mein Plan, dass ich nur diese Einschübe mache. 7 Einschübe in der Offenbarung. Aber ich habe mich umentschieden. Ich werde, so Gott will, und ich kann die Offenbarung Schritt für Schritt durchmachen. Wenn es einfach so ist, es würde das Salz in der Suppe fehlen. Weil gerade diese Hintergrundprophetien erklären oft etwas. Und wir haben damals gehört im Kapitel 4 und 5, dass Johannes in den Himmel entrückt wird. Und ich habe gesagt, es stellt symbolisch die Entrückung der Gemeinde dar. Wir haben das gesehen an den 24. Ältesten, dass die Priesterklassen sind, die weiße Kleider haben und auch vor allem die Kronen aufhaben. Und es stellt einfach das gesamte Priestertum dar. Ja, wir haben gehört, dass die 4 lebendigen Wesen, dass es Cherubime sind, die die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes vertreten und auch fordern. Auf was ich aber das letzte Mal nicht so eingegangen bin, das steht im Kapitel 4, und zwar der Vers 5a. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donnern. Und der Psalm 97,2 weist uns da auch ein bisschen drauf hin. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfesten seines Thrones. Blitze, Donner, ja, und der Teil dieser Hintergrundprophetie 4 und 5 sind eigentlich Vorbereitungen auf das kommende Gericht. Wir haben von dem Lamm gelesen, das geschlachtet wurde und nun 7 Hörner hat. Und es stellte sich heraus, dass es allein würdig ist, das Buch mit dem 7 Siegeln, das ja eigentlich 7-fach verschlossen ist, zu öffnen. Und der Herr selbst sagt, ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und eigentlich ist es ja so, dass dieses Buch mit den 7 Siegeln heute noch zu ist. Und dennoch teilt Gott prophetisch seinen Knechten mit, was in diesem Buch steht. Und das ist ein Geschenk von Gott für seine Knechte. Und ich frage euch, sollten wir dieses Geschenk nicht aufmachen und ansehen? Und das, obwohl heute die Agendas der Großkirchen, gerade Rick Warren, Bill Heibel und auch der Papst, eine ganz andere sind. Da geht es darum, Armut zu bekämpfen. Ja, Kampf gegen Kapitalismus. Dass man den Menschen das Lesen und Schreiben beibringt. Ja, und sie wollen die Ressourcen der Mutter Erde, so wie sie sagen, in Bezug auf Nachhaltigkeit sichern, Klimaprojekte und so weiter. Und ein amerikanischer Lutheraner sagte, wer heute die Prophetie lehrt, ist zu vergleichen mit jemand, der seinen Finger auf dem Knopf der Atombomben hat und auch bereit ist, diese zu drücken. Sie wären eine Gefahr für die Menschheit. Und ich bin jetzt schon in der 3. Gemeinde und ich habe mich öfters mal gefragt, warum wird eigentlich so wenig über die Offenbarung gepredigt? Das mag schon auch an der Zeit liegen, dass der Mensch nicht mehr so bereit ist, die schwierigen Dinge zu hören. Er hört gern, was die Ohren kitzeln. Und darum lassen man oft auch diese schwierigen, negativen Stellen weg. Ja. Und gerade Bill Heibel, Rick Warren und so weiter, die wollen andere Religionen mit hineinnehmen, aber sie machen das auf dem kleinsten Nenner. Für sie reicht es schon, wenn jemand sagt, er liebt Jesus. Gut, so gehen wir mal zur Offenbarung, Kapitel 6, Vers 1 und 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm, und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, damit er siegte. Und zum Vergleich lesen wir gleich mal Offenbarung 19, 11 bis 16. Da geht es auch um ein weißes Pferd. Und es wird uns zeigen, dass da der Herr Jesus drauf sitzt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtete und führte Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kannte als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan in feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit einer eisernen Rute, und er tritt die Kelder des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herrin der Herren. Also bei dem zweiten können wir schon aufgrund der Namen, die wir dort lesen, die da für Gott verwendet werden, wie zum Beispiel ja, das Wort Gottes, treu und wahrhaftig, der König der Könige, der Herr der Herren, auf den Herrn Jesus schließen. Und lasst uns kurz über die Endzeitrede im Kapitel 24 Matthäus nachdenken. Wenn wir dort die Reihenfolge der Geschehnisse uns vor Augen führen, erstens kommt Verführung, zweitens kommen Kriege, drittens kommen Hungersnöte, als viertes kommen Seuchen und als fünftes Verfolgung. Und wenn wir sie jetzt mit den ersten fünf Siegeln vergleichen, haben wir da eine sehr gute Übereinstimmung. So lasst uns mal geschwind Matthäus 24, Vers 4 und 5 lesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. In allen Endzeitreden ist das eigentlich der Anfang, immer die Verführung. Und auch 2. Thessalonicher 2, 7 bis 12 passt in dieses Bild. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, und jetzt kommt's, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeiten denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. So wird also mit diesem ersten Siegel der Verführer schlechthin kommen. Und dieser Verführer wird Möglichkeiten haben, die bisher noch nicht da waren, die anderen noch nicht hatten. Jetzt schauen wir noch, was zu diesem Siegel noch dazugehört. Dazu schlagen wir Daniel 9, 24 bis 27 auf. Daran steht, geht es um die 70 Jahrwochen. Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretungen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesichte und Propheten zu versiegeln, um ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalems wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias des Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen, Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsalen der Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmenden Flut sein, und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund machen mit den vielen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung des Gräuels wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über den Verwüster ausgegossen werden. Historisch wissen wir, dass eine Jahrwoche 7 Jahre beinhaltet. Und aus dem Text geht hervor, dass mit dem Ausrotten des Messias, mit Jesus, also 69 Jahrwochen vorüber sind. Da wir aber bis heute noch keine Gerechtigkeit haben und sie auch noch nicht eingeführt wurde, fällt also diese letzte Woche, die 70. Und dieser Text redet davon, dass ein Volk die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Das wissen wir alle, das waren die Römer, das Römische Reich. Nun, wenn du die Elberfelder Übersetzung hast, kannst du erkennen, dass aus diesem Volk, aus diesem Römischen Reich, einmal ein Fürst hervorkommen wird. Das steht im Vers 26. Und das Volk des kommenden Fürsten, also nicht der Fürst, der damals da war, weil das war nicht der, sondern ein Fürst wird kommen aus dem jetzigen Römischen Reich, aus Europa. Und dann steht da in Vers 27, das bezieht sich gerade auf diesen Fürsten aus Europa, er wird einen Bund mit den vielen schließen. Und so können wir jetzt mal diese Puzzle zusammenstecken. Also es wird aus diesem ehemaligen Römischen Reich, was heute Europa darstellt, ein Fürst kommen. Und ebenso wird mit dem ersten Siegel ein Verführer, der schlimmste Verführer, kommen und auftreten. Und dieser wird ein Jude sein. Dieser Verführer und die vielen, also das jüdische Volk, werden mit diesem kommenden Fürsten des Römischen Reiches einen Bund schließen. Und dieser markiert den Anfang der letzten Jahrwoche. Und diese dauert genau 7 Jahre, da sonst kein Mensch errettet werden wird oder überleben wird. Und es wird sich dann später herausstellen, wenn wir weitergehen in der Offenbarung, ja, dass es ein Verteidigungsbund sein wird. Dass der Fürst seine Armee nach Israel verschieben muss, um seinem Freund, dem Antichristen, zu helfen. Aber das kommt erst später. So kommen wir jetzt zum zweiten Siegel, Offenbarung 6, 3 und 4. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und ein anderes, feuerrotes Pferd zog aus, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachten. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Ja, unsere Regierungen sagen, dass das Europaprojekt oder der Euro uns den Frieden gebracht hat. Aber wenn wir hier lesen, dann sehen wir doch, wir haben Friede, weil Gott Krieg weggenommen hat von uns bisher. Gott hat Krieg zurückgehalten. Und Friede kann ja nur weggenommen werden, wo noch kein Krieg ist. Ja, das müssen wir überlegen. Und wir lesen hier nichts von einem Heer oder von Schwefel, Feuer, Rauch, der aus Mäulern hervorgeht, also von Waffen, sondern von einem Schwert und dass sie einander schlachten. Und so sieht es im zweiten Siegel wohl nach Anarchie und Bürgerkrieg aus. Das dritte Siegel, Vers 5 und 6. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagen, ein Königsweizen für einen Denar und drei Königsgerste für einen Denar und das Öl und den Wein beschädige nicht. Er spricht von einer Teuerung der Grundnahrungsmittel. Circa ein Liter Weizen oder drei Liter Gerste kosten dann den Tageslohn von einem Arbeiter. Bei einem Nettolohn von 2000 Euro und 20 Arbeitstagen wären das circa dann 100 Euro. Das ist schon enorm. Und dazu stellt sich auch noch die Frage, ja, kommt man überhaupt an Weizen ran? Weil die Waage sagt, ja, es wird rationalisiert. Und es ist nur eine bestimmte Menge von Weizen da. Dann kommen wir zum vierten Siegel. Und das hat schon was in sich. Vers 7 und Vers 8. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, sein Name war der Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Also da kommen vier Schläge über die Erde. Erstens wieder ein Schwert und ein Abschlachten. Zweitens eine Hungersnot. Drittens, was wahrscheinlich Pest oder Seuche bedeutet. Und viertens wilde Tiere. Und mit dem vierten Teil der Erde wird nicht die Erde gemeint sein, sondern der vierte Teil der Menschen ist gemeint. Und bei der heutigen Bevölkerungszahl ist es eine erhebliche Zahl, die dort sterben wird. Und in diesem Siegel hat auch das erste Mal der Reiter einen Namen. Und sein Name ist Tod. Und der Hades und das Totenreich folgten ihm nach. Nun kommen wir zum fünften Siegel. Und da hört jetzt Johannes was kaum Vorstellbares. Verse 9 bis 11. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Willens, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Johannes sieht und hört, er hört mit seinen Ohren und sieht mit seinen Augen die Seelen der Geschlachteten, Also ich habe schon zu kämpfen, zu beantworten, wo ist die Seele oder was ist eine Seele oder was ist überhaupt eine Seele. Und hier sieht er Seelen. Nicht wahr, wenn ich euch anschaue, sehe ich euren Leib, aber ich sehe nicht euren Geist und auch nicht eure Seele. Ja, im Himmel wird manches sichtbar, was hier nicht zu sehen ist. Es ist die Persönlichkeit des Menschen, kann man sehen. Die wird sichtbar. Und es räumt natürlich gleich auf mit der These von den Zeugen Jehova, dass es einen Seelenschlaf gibt im Totenreich. Und Seele, was auf Hebräisch Nefes heißt, bedeutet Leben, aber auch Seele. Diesen unsichtbaren Gefühlsbereich, deine Persönlichkeit, so tun wir ja auch mit den Tieren über seine Seele kommunizieren. Wenn sich ein Hund freut, dann ist es seine seelische Auswirkung. Und eigentlich ist diese Einheit Geist, Leib und Seele gar nicht einfach so zu trennen. Das sehen wir im Bericht, den der Herr Jesus im Lukas 16 erzählt. Da schlug der Reiche seine Augen im Hades auf, also im Totenreich. Und er bat Lazarus, ihm die Zunge zu kühlen, denn er leidet Pein in der Flamme. Und obwohl der Körper des Reichen im Diesseits im Grab liegt und sein Geist und seine Seele im Jenseits sind, spürt er Pein, als ob es körperlich wäre. So schwierig ist es zu trennen. Und nun sieht Johannes diese Seelen unter dem Altar. Der Ausleger Müncher sagt, wenn nur vom Altar die Rede ist, so meint es den Brandopferaltar. Dort wurden die Tiere geschächtet, das Blut wurde aufgefangen in den Schalen, die Tiere wurden verbrannt und das Blut wurde vor den Altar geleert. Und diese Seelen im Vers 9, die wurden auf der Erde geschlachtet, wegen ihres Glaubens an das Wort Gottes. Das sind echte Märtyrer. Waschechte Märtyrer aus der Drangsalszeit, die während der Drangsalszeit zum Glauben kommen. Und im Vers 10, da tun die etwas, was wir heute nicht tun. Ja, sie möchten oder sie beten um Rache. Wir beten heute für unsere Feinde, damit sie zum Glauben kommen. Es ist einfach auch eine andere Haushaltung. Ab dem ersten Siegel, da beginnt die Gerichtszeit, die Gnadenzeit ist zu Ende. Und dann wird ihnen ein weißes Gewand angetan, das spricht von Reinheit, aber auch, dass die Priester Gottes sind. Aber eine kleine Feinheit ist es hier, sie haben keine Kronen. Also sind sie nicht wie die Gläubigen aus dem 4. und 5. Kapitel, die Priester, die auch Kronen aufhaben. Und dann wird uns gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen. Und zwar bis zum Ende der Trübsal, bis alle anderen Märtyrer auch geschlachtet wurden. Und zusammen treten sie dann erst wieder auf im Kapitel 20 der Offenbarung, im Vers 4 bis 6. Da treten sie dann wieder in Erscheinung. Und wenn diese heiligen Märtyrer auch auferstanden sind, so ist die erste Auferstehung vollständig abgeschlossen. Und über diese hat der zweite Tod, das meint den Feuersee, keine Gewalt. Und nun kommen wir zum sechsten Siegel, 12 bis 17. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein Härnersack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine unreifen Feigen abwirft, Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zornes. Und wer mag zu bestehen? Dieses Siegel hat Ereignisse für alle sozialen Schichten, für Herrscher, für Persönlichkeiten, für die Elite, für Reiche, für Arbeiter. Aber alle wird es zu einer Erkenntnis führen. Gekommen ist der große Tag seines Zornes. Sie werden sogar sagen, das ist der Zorn des Lammes. Und das wird sie natürlich schwer treffen, denn plötzlich wird ihnen klar, Jesus, den sie abgelehnt und verspottet haben, bringt nun Gericht über sie. Und wenn bisher das Gericht über die ganze Welt ging, aber doch mit dem Fokus über Europa, wird nun mit dem großen Tag der Fokus auf Israel zielen. Und im Buch Zephania, im ersten Kapitel, da spricht es über den großen Tag. Dort wird Jerusalem wie eine Leuchte durchleuchtet. Zephania 1, Vers 12 bis 15. Zephania 1, Vers 12 bis 15. Stelle, wo man nicht so oft liest, braucht ein bisschen Zeit. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen. Und ich werde die Männer heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, die in ihren Herzen sprechen, der Herr tut nichts Gutes und tut nichts Böses. Und ihr Vermögen wird zum Raub und ihre Häuser werden zur Wüste werden. Und sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horcht, der Tag des Herrn, bitterlich schreitet dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsale und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüsters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölkes und des Wolkendunkels. Schon heftig, was hier steht. Aber wir sind eben mit diesem sechsten Siegel schon in diesem Zeitfenster, das die große Drangsal, die zweiten 3,5 Jahre anbrechen, die 1260 Tage. Und im sechsten Siegel sticht für mich eine Szene besonders hervor, und zwar, das ist der Vers 14. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird. Und es gibt einige Stellen im Alten Testament, die sagen uns, dass Gott den Himmel ausgespannt hat. Und eine davon ist die Stelle aus Psalm 104, 1 und 2. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du begleitet. Du, der im Licht sich hüllt wie ein Gewand, der die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke. Und jetzt stellt euch vor, dass dieses sich momentan ausbreitende Universum zum Stoppen gebracht wird. Nicht nur zum Stoppen, sogar, dass es zusammengestaucht wird. Und da werden dann Zeichen kommen, die nicht mehr auf ein menschliches Handeln zurückzuführen sind. Lukas 21, Vers 5 sagt der Herr, und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei Tosen und Wogen des Meeres. Und das Ganze wird begleitet von einem großen Erdbeben, das so stark sein wird, dass es die Kontinente verschiebt. Zwei solche Erdbeben hatten wir schon in der jüngsten Vergangenheit, eins vor Indonesien 2004 und das vor Japan 2011. Und hinterher hat man immer festgestellt, dass sich die Kontinente von der Stelle bewegt haben, dass sie sich verschoben haben. Soweit nun zu den Siegeln. Jetzt gehen wir weiter zum Kapitel 7. Und in meiner ersten Predigt bin ich ja auf den ersten Einschub eingegangen von 7. Und da habe ich ja dargelegt, dass es immer wieder in diesen Einschüben ein wiederkehrendes Schema gibt. Sie kommen immer entweder vor einem Siegel, vor einer Posaune oder vor einem Schalengericht und immer zwischen dem 6. und 7. Siegel, 6. und 7. Schalengericht und so weiter. Und ich habe erklärt, dass in diesen Hintergrundprophetien entweder wie in einem Film nach vorne gezeigt wird oder eben auch nach hinten gezeigt wird. Und so kommen wir jetzt nach dem 6. Siegel zu dem 2. Einschub, der das ganze Kapitel 7 umfasst. Und hier wird uns von zwei Gruppen berichtet. Eine spezielle Gruppe von einer ganz bestimmten Anzahl von Juden und danach eine große Volksmenge aus allen Nationen. So lasst uns mal Kapitel 7, 1 bis 8 lesen. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die die vier Winde der Erde festhielten, damit kein Wind weht auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte, beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Ischar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Ich möchte heute über diese Gruppe ja das beleuchten, dass wir so zusammentragen können. Wer sind sie? Was machen sie? Was werden sie tun? Dazu lesen wir erst einmal aus der Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Das ist auch ein Einschub. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, das meint den Tempelberg, mit ihm die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war die eines Harfensängers, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron, das meint die Erde, der irdische Thron im neuen Tempel, und vor den vier lebendigen Wesen und die Ältesten, Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihnen wurde kein Lug gefunden oder keine Lüge gefunden, denn sie sind untadlich. Der Vers 4 teilt uns hiermit, dass es Erstlinge sind. Erstlinge waren besondere Früchte und die hat man auch besonders markiert mit so einem Bändchen. Und die hat man dann als Vorernte in das Haus des Herrn gebracht. Und Kapitel 7,3 sagt uns, dass diese Knechte an der Stirn versiegelt werden. Und hier im 14. Kapitel, Vers 1 steht, was eine Versiegelung auf ihrer Stirn ist. Es ist der Name des Lammes und der Name des Vaters, der auf ihrer Stirn steht. Und am Ende vom Kapitel 13 haben wir genau das Gegenteil. Im Vergleich zu diesen, da stehen die, die verloren gehen. Die haben das Mal des Tieres an ihrer Stirn oder an ihrer Hand. Und es ist die 666. Und auch dies ist ein Name. Den wissen wir heute noch nicht, aber später werden wir wissen. Aber es sagt uns, diese Versiegelung ist ein Eigentumsrecht. Diese 144.000 sind Gottes persönliches Eigentum. Und wir wissen, dass nach Römer 9 bis 11 im Kapitel, dass die Juden auf die Wartebank gesetzt wurden und Gott nennt sie nicht sein Volk. Aber nur bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und an der Vollzahl der Heiden sind nach Auserwahl der Gnade auch alle messianischen Juden beteiligt. Und danach, wenn die weggenommen werden, wird die Verhärtung der Juden auch weggenommen. Und zuerst werden sich diese 144.000 zu dem starken Gott bekehren. Und danach, im Laufe der Trübsal, werden sich noch weitere Juden bekehren. Und die, die sich in dieser Zeit eben nicht bekehren, in diesen letzten 3,5 Jahren, die werden dort alle ums Leben kommen. Und somit bleibt dann ein Überrest übrig, aber dieser Überrest, der übrig bleibt, stellt ganz Israel dar. Da lesen wir mal Jesaja 10, Vers 20 bis 24. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird der Überrest Israels, das Entronnene des Hauses Jakob, sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakob, zu dem starken Gott. Merkt euch dieses starke Gott. Und auch, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutende Gerechtigkeit, denn der Herr der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Darum spricht der Herr der Heerscharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur. Wenn er dich mit dem Stock schlagen und mit seinem Stab gegen dich erheben wird, nach der Weise Ägyptens. Gerade im Vers 20, an jenem Tag, ist oft im Jesaja-Buch ja eine prophetische Aussage, gerade über diese Zeit, wo wir uns jetzt prophetisch befinden, wo der Herr Jesus zurückkommt. Und zu wem sie sich bekehren werden, das sehen wir in Jesaja 9, Vers 5. Das gibt uns einen Anhaltspunkt, gerade über den starken Gott. Die meisten werden das schon auswendig kennen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. Und jetzt kommt starker Gott. Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Ich glaube, das ist mal, dass wir da die Namen des Herrn Jesus aufgelistet haben im Alten Testament. Und gerade starker Gott, zu dem werden sich die Juden bekehren, zum Herr Jesus Christus. Und dann haben wir hier in der sechsten Posaune, in der Offenbarung, zu der wir noch später kommen, Assur, das hier jetzt im Vers 24 genannt wird. Ich werde dann darlegen, dass Assyrien, das assyrische Reich, es ist immer der König des Nordens gewesen. Und er wird über Israel hereinfluten mit einer riesigen Menge an Menschen. Er wird Israel überfluten. Er wird Israel vernichtend schlagen. Denn es wird ein Gericht Gottes sein, weil sie eben den Gräuel der Verwüstung, dieses Götzenbild, das aufgestellt wird, das sprechen kann, angenommen haben und sogar beschirmt haben. Nun, diese Erstlinge, das muss man wissen, die kommen sehr schnell nach der Entrückung zum Glauben an den Herrn Jesus. Dazu werden extra die Winde zurückgehalten, sodass diese Versiegelung der 144.000 in aller Ruhe geschehen kann, bevor diese Gerichtsschläge auf die Erde kommen. Und danach erst, das sagt uns Daniel 7,2, werden die Winde losgelassen. Da steht es in Daniel 7,2. Und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das große Meer meint das Mittelmeer. Und im Weiteren beschreibt dann Daniel die vier Tiere, die heraufsteigen, bis hin zu dem, ja, dass sich jemand sitzt zu Gericht und Bücher aufgetan werden. Was machen die 144.000? Was ist ihr Auftrag? Das lesen wir in Matthäus 10, 23. Da wird sich dann das Wort erfüllen. Matthäus 10, 23. Da spricht er eigentlich zu Petrus und den Seinen, aber hat schon auch eine prophetische Aussage. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Diese 144.000 werden in diesen ersten 3,5 Jahren der Trübsalzeit so lange wie möglich evangelisieren. Wenn dann sich der Antichrist in den Tempel setzen wird, ist das für sie das Zeichen, jetzt müssen wir fliehen. Das sagt uns die Schrift in Matthäus 24, 15 bis 22. Weil danach ist nichts mehr möglich. Dann ist die Dunkelheit vollkommen und es wird keine Evangelisation mehr möglich sein. Und sie werden fliehen. Und so wie ich denke, werden sie nach Moab fliehen. Das steht in Jesaja 16, Vers 4. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Sei ein Schutz vor dem Verwüster, denn der Betrüger hat ein Ende, die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Und dort werden sie dann verweilen, bis die 3,5 Jahre vorbei sind. Und dann werden sie zurückgehen und dann wird gerade die Offenbarung 14,1, wo ich vorhin gelesen habe, sich erfüllen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Sie werden nach diesen 3,5 Jahren, den letzten, also am Ende der 7 Jahre, werden sie mit dem Herrn auf dem Tempelberg stehen. Ich habe euch jetzt den Weg mal kurz gezeigt, von der Versiegelung bis hin zu den letzten eben Tagen, wenn der Herr Jesus dann auf dem Tempelberg mit ihnen stehen wird. Und sie sind von der Hintergrundprophetie relativ am Anfang, im Kapitel 7. Und jetzt zu der zweiten Gruppe, da ist es ganz anders. Diese zweite Gruppe wird uns dargestellt in dieser Hintergrundprophetie eigentlich am Ende der 7 Jahre. Lesen wir mal Offenbarung 7, 9 bis 17. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern oder Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und allen Engeln standen um den Thron her und um die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Und sie sagten: Amen. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, zu Johannes: Diese, die mit den weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach also Johannes: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zur Quelle des Wassers des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Johannes ist immer noch im Himmel und hat nun eine Vision. Er sieht eine riesige Volksmenge. Und sie wird uns beschrieben von der größten Einheit, ein Staat, bis zur kleinsten Gruppe, Dialekt, Schwäbisch, Pfälzisch. Und wenn ihr mal zu Hause Zeit habt und die Stellen in der Offenbarung nachlest, wo es um den Thron oder vor den Thron heißt, dann wird euch auffallen, dass um den Thron immer dieser himmlische Thron gemeint ist. Ich habe euch ja in der ersten Predigt gesagt, es gibt einen himmlischen Tempel, es gibt ein Paradies und es gibt einen irdischen Tempel, den dritten Tempel in Jerusalem. Und das ist der Unterschied, auf den muss man auch wissen. Nun wird Johannes von so einem Ältesten gefragt, wer die sind, und Johannes wusste es nicht zu beantworten. Aber es wird ihm dann erklärt: Sie kommen aus der großen Drangsal. So wird eigentlich die zweite Periode der 3,5 Jahre bezeichnet. Und sie haben weiße Kleider an, was an Priesterkleider erinnert. Wobei sie ja auch Tag und Nacht dem Lamme im Tempel dienen. Weiße Kleider haben sie darum, weil sie sich im Blut des Lammes gewaschen haben. Also diese sind während der Drangsal zum Glauben gekommen an Jesus Christus und haben Buße getan. Und jetzt habe ich mal spontane Frage an euch: Zu welchem Fest sind denn alle Nationen im tausendjährigen Reich eingeladen? Und wenn eine Nation nicht zu diesem Fest kommt, wird es über diese Nation nicht regnen. Welches Fest meine ich denn? Kennt es jemand? Zu welchem Fest sind die Nationen eingeladen im tausendjährigen Reich? Jawohl, Laubhüttenfest. Das lesen wir in Sacharja 14, Verse 16 und 17. Sacharja 14, 16 und 17. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herr der Herrscharen anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Laubhütten wird uns vorgestellt im 3. Mose 23, Vers 42 und 43. Da sagt Gott, dass sie 7 Tage in diesen Laubhütten wohnen sollen. Und das ist es in Bezug auf eben darauf machen, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Israel sollte mit diesem Fest gerade an diese Befreiung denken, dass er sie befreit hat aus der Knechtschaft, sondern auch darüber, dass es in dieser Wüstenwanderung bewahrt wurde von Gott. Und gefeiert wird dieses Fest immer nach Abschluss der Ernte. Das fängt quasi morgen eigentlich an. Heute ist der 2. Am 3. mit diesem Horn, wo geblasen wird, dann werden sie 10 Tage über ihre Sünden nachdenken müssen und dann kommt der Versöhnungstag. Und 3. Mose 23, Vers 40, was sie am Laubhütten mitbringen sollen, wird uns da gezeigt. Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden und sollt euch vor dem Herrn, euren Gott, freuen 7 Tage. Es war ein Fest der Freude. Und sogar wird einmal gesagt, nur freuen soll man sich. Und dieses Fest wird 5 Tage nach dem großen Versöhnungstag gefeiert. An diesem Versöhnungstag beugt sich das Volk vor Gott und demütigt sich vor Gott. Und ihm wird die Sünden erlassen. Und ist es nicht der beste Grund, sich zu freuen, wenn man weiß, Gott hat einem seine Sünden vergeben, seine Schuld? Also ich persönlich bin kein so ein Blumenfreund und es gibt wirklich wenige Anlässe, wo ich mal meiner Frau einen Strauß kaufe. Aber hier im Laubblütenfest treten alle mit einem Strauß vor Gott. In der einen Hand hat man diese Frucht der schönen Bäume, das ist so eine Art Zitrone, eine Zitronate. Und in der Hand hat man diesen gebundenen Strauß aus einem Palmzweig, aus Myrte und aus Bachweide. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mal das in Wikipedia anschauen, diesen Strauß. Der hat eine bestimmte Form und muss bestimmt in einer bestimmten Sache gebunden sein. Aber der Palmzweig durch seine Länge sticht richtig hervor. Deswegen heißt es auch, sie haben Palmen in ihren Händen. Und auch das Johannesevangelium kann uns einiges über das Laubhüttenfest mitteilen. Und es fängt an im Kapitel 7 und geht hinein bis in das Kapitel 10, wo wir immer wieder Verknüpfungen haben zum Laubhüttenfest. So lesen wir in Johannes 7, Vers 2, Johannesevangelium, Johannes 7, Vers 2. Es war aber das Fest der Juden nahe, das Laubhütten. Das Fest, das war das Größte eigentlich, das Freudenfest. Und jetzt gucken wir in Kapitel 7, den Vers 37 bis 39 an. Das zeigt uns gerade so eine Verknüpfung. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wenn er an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollen, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Am Ende des Festes wurde ein Ritual gefeiert. Der Priester kam vom Tempel raus mit einer Schale in der Hand, lief durch die Menge. Die Menge folgte ihm jauchzend zum Teich Siloa. Er schöpfte Wasser, lief wieder hoch zum Tempel und goss es auf den Altar. Und dann haben wir noch eine Stelle in Johannes 8, Vers 12. Da ist zwar das Laubhüttenfest schon vorbei, aber es reicht noch, zieht noch nach. Wiederum redete Herr Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es war ja nur aus einem besonderen Grund möglich, dass man Tag und Nacht am Tempel anhalten sein konnte. Und dort war es zum Laubhüttenfest üblich, dass sie 20 Meter hohe oder über 20 Meter hohe Säulen aufstellten, auf denen sie Wannen platzierten. Da passte 9 Liter Öl rein, Olivenöl. Da war ein Docht drin aus diesen alten Priestergewändern und es wurde angezündet. Dieses Licht wurde in ganz Jerusalem gesehen. Und so konnten auch die Leute dann nachts an den Stufen des Tempels sitzen und sich freuen. Und wenn du jetzt zu Hause nochmal Offenbarung 7, 9 bis 15 durchliest, findest du genug Anhaltspunkte von dem, was ich gerade erzählt habe. Alle Nationen stehen dann dort vor dem Tempel und feiern Laubhütten. Sie haben Palmen in der Hand und sie dienen dort Tag und Nacht. Und am Ende des Laubhüttenfests im tausendjährigen Reich ist auch dieses Wasserschöpfritual. Diesmal ist es aber nicht ein Priester, sondern es ist der Priester, der Herr Jesus selbst, der wird da das Wasser schöpfen, unter dem Jauchzen von uns, unter der Freude. Und wenn du dann noch erkennst, wie dankbar sie dem Herrn gegenüberstehen, weil er es vermochte, sie durch die schlimmste Zeit, die einmal sein wird, die Drangsalzeit durchzutragen. Nun, der Herr trug Israel durch die Wüste. Er wird die Gläubigen, die sich bekehren in der Drangsalzeit, durch die schlimmste Zeit durchtragen, die kommen wird. Und er wird auch dich durchtragen in deiner Zeit heute. Auch wenn du vielleicht jetzt in deiner schlimmsten Phase bist, deines Glaubens, oder durch harte Zeiten gehst, vielleicht kommen sie auch noch, wir wissen es nicht. Sei dir gewiss, wenn der Herr Jesus diese Gläubigen durchträgt, da gibt es wirklich Angst, dass man umgebracht werden kann, wenn man am Wort Gottes festhält. So kann er auch dich in der jetzigen Zeit durchtragen. Weil er es vermag, er kann es. Und das ist der kraftvolle Abschluss. Der Herr vermag all die Seinen durch die allergrößten, gefährlichsten und unheilbarsten Zeiten zu tragen. Amen.